Wir haben sicher heute sehr viel zu diskutieren. Ich mache auch noch mal einen kleinen Rückblick mit ein paar Ausschnitten und komme aber dann ins aktuelle Geschehen, denn heute haben wir auch in einem eher negativen Sinne doch einen historischen Tag, dass die USA einseitig aus dem INF-Vertrag ausgestiegen ist, und darüber macht es sicher auch Sinn zu diskutieren und auch ein bisschen nach vorne zu denken, welche Aufgaben und wichtigen Herausforderungen wir jetzt eigentlich haben als Friedensbewegte generell, Frauen und Männer. Ich möchte aber auch noch mal einen kurzen Rückblick machen mit ein paar Ausschnitten, weil ich es einfach sehr eindrücklich finde, die Reden, die Aufsätze, die Äußerungen von Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, aber auch Bertha von Suttner zu der Kriegsfrage, zum deutschen Militarismus. Und doch da auch immer Sätze sind, die ich sehr aktuell finde. Ich möchte jetzt auch noch von Rosa Luxemburg in aller Kürze ein paar Sätze vorlesen. Ihre Ermordung jährt sich ja auch dieses Jahr am 15. Januar zum 100. Mal. Und sie hatte bereits vor dem drohenden Weltkrieg 1913 in Frankfurt eine Rede gehalten, beziehungsweise zwei Reden in Fechenheim und Bockenheim. Und da hat sie zum Kampf gegen die Kriegsgefahr aufgerufen und die Arbeiter aufgefordert, im Falle eines Krieges nicht auf ihre Klassenbrüder in Frankreich und in anderen Ländern zu schießen. Und da wurde sie angeklagt, dass sie zur Desertion aufruft, und wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Und gegen dieses Urteil fanden dann im Februar und März in vielen Städten Deutschlands Protestkundgebungen statt. Interessanterweise eine doch ganz direkte Parallele von Bertha von Suttner, die geschrieben hat zur Entwicklung der Friedensbewegung: Eine jener Wahrheiten ist die, dass Frieden die Grundlage und das Endziel des Glückes ist. Und eines jener Rechte ist das Recht auf das eigene Leben. Der stärkste aller Triebe, der Selbsterhaltungstrieb, ist gleichsam eine Legitimation dieses Rechtes, welches heißt, du sollst nicht töten. Also interessant ist, dass sie eigentlich alle sich auf diesen Begriff, doch pazifistischen Begriff von du sollst nicht töten, beziehen, sogar auch auf christliche Ideale. Ich muss dazu sagen, es sind meistens, wenn ich Friedensaktivisten, Aktivistinnen einlade, sind es meistens auch Frauen als Ansprechpartnerinnen, die über viele Jahre auch eine lange Strecke laufen und Strukturen aufbauen, um auch diese Hoffnung auf Frieden und auch ein Stück Selbstverteidigung hochzuhalten. Das sind konkrete Erlebnisse, die ich über viele Jahre mit Frauenorganisationen gemacht habe, die gegen Krieg kämpfen, die gegen Militarisierung kämpfen. Und das ist natürlich, finde ich, auch für uns Auftrag und vielleicht auch Motivation, wieder deutlich mehr Frauen und Männer in der Friedensbewegung gegen diese neue Politik der Hochrüstung und Militarisierung auf die Straße zu gehen. Und wenn wir uns die heutige Entscheidung der US-Administration anschauen, dann ist es umso nötiger, glaube ich, eine neue Friedensbewegung auch hier in Europa auszurufen und zu organisieren. Der bilaterale Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion damals, Gorbatschow und Reagan, abgeschlossen. Und es war ein Vertrag, der hat nicht nur eine Rüstungskontrolle festgelegt, sondern es war wirklich ein richtiger Abrüstungsvertrag, der zum Zerstören von Waffen geführt hat. Und es ist fast einmalig in der Geschichte, muss man sagen, weil real materiell Mittelstreckenraketen in Europa verschrottet wurden und in der Sowjetunion. Zum Hintergrund: Der INF-Vertrag hat ja auch einen Verifikationsmechanismus, um immer wieder zu überprüfen, ob die beiden Staaten gegen diesen Vertrag verstoßen. Und es gibt jetzt eben gegenseitige Vorwürfe. Einmal, und darauf beruft sich aber, geht nur die Bundesregierung ein, und Heiko Maas macht sich eben nur die US-Seite zu eigen, dass Russland mittlerweile wieder Mittelstreckenraketen gebaut hätten, die sie eben mit einer Reichweite, das heißt ja ab 500 bis 5500 Kilometer Reichweite, die atomar bestückbar sind und somit eine direkte Bedrohung für die USA darstellen. Und es gibt keine Beweise dafür. Wir haben das nämlich abgefragt, der Bundesregierung, ob sie belegbare Beweise haben. Nein, aber Russland hätte ja mehr oder weniger das zugegeben, weil Russland hat diese Raketen auch präsentiert, allerdings gesagt, sie würden unter der Reichweite von 500 Kilometer liegen. Und jetzt geht es natürlich darum, dass man das verifizieren kann. Das Problem ist dabei, dass Russland eben schon seit Jahren sagt, der INF-Vertrag würde von den USA verletzt, weil die US-Amerikaner ja im Rahmen der NATO diesen NATO-Raketenschild in Rumänien und Polen aufgestellt haben, der angeblich ja nur dazu dient, Angriffe aus dem Iran, Raketen aus dem Iran abzufangen. Aber innerhalb der NATO eigentlich völlig klar ist, dass dieser Raketenschild sich gegen Russland richtet und damit die Zweitschlagoption bei einem atomaren Angriff auf Russland unterminieren könnte. Und das ist eben im Gleichgewicht des Schreckens, in Anführungszeichen, dass auf einen Erstschlag ein Zweitschlag folgen könnte, eine Aushöhlung dieses, sagen wir mal, schrecklichen Gleichgewichts. Wir müssen uns, die Bundesrepublik Deutschland muss sich dafür einsetzen, dass sie erstens mal nicht einseitig die Position der USA übernimmt, sondern dass sie, weil nämlich sie ein Land wäre, das direkt von neuen Raketenstationierungen betroffen wäre, hier eine Vermittlungsrolle einnimmt, sich für eine neue Verifizierungsrunde einsetzt und parallel dazu dafür einsetzt, dass endlich die jetzt bereits ja seit Jahren stationierten US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Eine zweite wichtige Entscheidung hat die EU bzw. einzelne Länder, EU-Mitgliedstaaten getroffen, und zwar just nach dem Austritt oder dem angekündigten Brexit von Großbritannien war der Weg frei für Deutschland, Frankreich, vorderster Front, dann kamen noch Italien und Spanien dazu, die bereits im Lissabon-Vertrag verankerte sogenannte ständig strukturierte Zusammenarbeit in der Europäischen Union ganz massiv voranzutreiben. Ständig strukturierte Zusammenarbeit heißt, einzelne Länder in der Europäischen Union können in einer schnelleren Geschwindigkeit als andere im Militärbereich für den Aufbau europäisch-militärischer Strukturen voranschreiten. Bisher gab es da immer ein Veto einer Atommacht Großbritanniens, die dazu beigetragen haben, dass diese ständig strukturierte Zusammenarbeit, SSZ oder auch PESCO genannt, schlummerte. Und die Gunst der Stunde wurde ergriffen nach dem Brexit und sollte ausgerechnet die Militarisierung ein verbindendes, neues politisches Projekt dieser Europäischen Union, wie die SPD oder Heiko Maas gerne sagt, Friedensmacht Europa, also darstellen. Also mehr Militarisierung für die Friedensmacht Europa. Fakt ist nun, dass wir diese PESCO eingerichtet haben, also eine Vertiefung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die sich auch gründet unter anderem auf die EU-NATO-Erklärung, nämlich eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU, die sich also nicht, wie viele fälschlicherweise glauben, als gute Alternative zur NATO darstellt, sondern im Gegenteil natürlich eine komplementäre militärische Struktur ist, die in enger Kooperation mit der NATO, also weltweit international zukünftig intervenieren will. Die große Alternative einer militarisierten EU und der derzeitigen NATO wäre für uns der Ausbau der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie ist eine Organisation, die sowohl praktisch West- und Osteuropa umfasst, aber eben auch die USA und Kanada. Sie hat Mechanismen der Rüstungskontrolle, der gegenseitigen Inspektionen. All das ist vorhanden, es ist nur zu wenig eingesetzt bzw. seit Jahren ausgesetzt. Und es wäre eine gute und wichtige Aufgabe, die OSZE erstmal mit mehr finanziellen Mitteln auszustatten, weil sie hat gerade mal ein Budget im Jahr von 160 Millionen Euro. Das ist weniger als irgendwie ein Eurofighter kostet. Und sie hat natürlich dadurch auch viel zu wenig Personal. Und sie hat weitere Bereiche, nämlich der wirtschaftlichen Kooperation, der menschenrechtlichen und sozialrechtlichen Bereiche, die ausgebaut werden können. Also hier liegt im Grunde in unseren Augen die große Möglichkeit einer europäischen Sicherheitsarchitektur, die sich jenseits des Militärbündnisses, das muss man ja sagen, aus dem Kalten Krieg verbliebenen Militärbündnis der NATO, anbieten würde, wirklich zu stärken, auszubauen, wenn es das Interesse gibt, der guten Nachbarschaft und des gegenseitigen Respekts und ja, der vertrauensbildenden Politik.